Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, heute ist der 1. Juli, das heißt unglaublicherweise ist das erste Halbjahr schon wieder vorbei. Irre, wie die Zeit vergeht, aber für mich persönlich ganz besonders, das Emrace Festival ist auch gerade ein paar Tage her. Und da gab es natürlich verschiedene spannende RednerInnen-Vorträge und ich habe das große Glück, zwei ProtagonistInnen von letzter Woche hier am Start zu haben. Ein spannendes Thema. Heute geht es um Employer Branding und Kultur, wie Arbeitgeberattraktivität wirklich wirkt. Und ich habe zwei spannende Gästinnen am Start. Das ist einmal Dr. Sefta Helpab. Sie ist Geschäftsführerin bei Baumgartner & Co., gleichzeitig auch Speakerin und Dozentin an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Herzlich willkommen, Sefta.
Hallo. Hallo zusammen.
Und gleichfalls am Start und für die Leute, die auf dem Festival zugegen waren, die ahnen jetzt vielleicht, wer noch mit am Start ist, das ist nämlich Rea Heinrich. Sie ist Senior Director Strategy, Communications und Attract in der Embrace Agency. Herzlich willkommen, Rea.
Ich grüße dich, Georg.
Genau. Einige Leute wussten es, weil die natürlich euren Vortrag da gehört haben oder euer Gespräch gehört haben. Wir wollen das jetzt so ein bisschen vertiefen an der Stelle. Und vielleicht fangen wir mal an mit der Einstiegsfrage. Ihr kommt ja jetzt beide aus unterschiedlichen beruflichen Richtungen. Transformation, dafür steht Sefta ganz stark und Marke, in dem Fall Rea. Was verbindet euch in eurer Arbeit und wie kam es überhaupt zur Zusammenarbeit zwischen euch beiden?
Ja. Sefta, möchtest du da mal starten? Du kennst die Geschichte noch, genau, die ganz lange Geschichte mit Stefan kennst du noch.
Das stimmt. Die Geschichte ist nämlich ein bisschen länger her. Ich werde jetzt nicht ganz in der Historie ausholen, Gero, aber die wirst du auch kennen, dass wir uns schon als beide Organisationen schon lange, lange kennen und auch schon gemeinsam lange kooperieren. Aber eher im Hintergrund. Wir hatten immer mal wieder Austausch. Wir sind auf denselben Themen, interessieren uns beide für die HR-Welt und wie sie weitergetrieben werden kann und haben aber in den letzten vor einigen Monaten gemerkt, da gibt es eigentlich noch mehr. Und da wir sind beide, uns trennen zwar sozusagen die Wege und die Themen, mit denen wir die Dinge angehen, aber das Ziel ist dasselbe, was wir verfolgen. Also die Organisation, vor allen Dingen die HR-Welt für morgen fit zu machen. Und das bewegt uns beide irgendwie und wir grenzen da eigentlich ganz gut aneinander, so dass wir dort eben auch gesagt haben, da wollen wir auch ein Stück weit näher rücken und uns genau hierin auch ergänzen. Und ich bin da ganz froh, dass wir dieses Jahr auch so ein paar erste Schritte machen konnten, unter anderem eben auch bei dem Festival, aber auch auf Kundenseite, dass wir da wirklich auch gucken, wo können wir uns unterstützen, wo können wir am Ende des Tages auch unsere Kunden jeweils unterstützen und da wirklich mit all den Themen, die die HR-Welt momentan verbindet und mit all den Herausforderungen, die sie gerade auch zu bewältigen hat, unser Portfolio zusammenwerfen und da was zusammen kreieren.
Genau, und Grundlage war, und ich bin einfach auch in diese Kooperation mehr oder minder reingeschmissen worden von deinem wunderbaren Kollegen Stefan. Die Grundlage ist schlicht, wir haben ein ähnliches Verständnis von der Herangehensweise. Das heißt, sich ganz tief mit Unternehmen auseinanderzusetzen. Und hier ist auch diese Schnittmenge, weshalb auch die Arbeit und die Zusammenarbeit so fruchtbar ist, dass wir den gleichen Grundgedanken haben, die gleiche Wertschätzung für verschiedene Themen. Nur aufgrund dieser Basis können wir dieses, wir nennen das ja dann auch, dazu kommen wir später, dass dieses Zusammenspiel von innen und außen, ne, die Kommunikation from the inside out und dafür dieses tiefe Verständnis für Unternehmen zu haben, für die Kultur, sich dafür zu interessieren und sich da reinzuarbeiten. Dieses Grundverständnis war von Anfang an ein geteiltes und das war die optimale Basis, um zu sagen, jetzt gehen wir auch wirklich in eine Kooperation.
Super. Ja, und da dreht sich am Ende ja irgendwie vieles um das Thema Arbeitgeberattraktivität. Was bedeutet das eigentlich heute?
Genau, ich glaube, es ist, also wenn wir uns mal angucken, was gerade passiert, dann ist das ja ein total verrückte Balanceakt, die wir gerade stemmen müssen. Ja, also wir sehen eben, dass Organisationen auf der einen Seite unglaublich massive Probleme haben mit Fachkräftemangel, mit demografischem Wandel. Also ich bin ja viel im Mittelstand und in öffentlichen Organisationen unterwegs, wo ja teilweise wirklich in den nächsten, bei einem Kunden in den nächsten 10 Jahren 50% der Belegschaft irgendwie in den Ruhestand gehen werden. Also dramatische Zahlen eigentlich, wenn man sich das so anschaut. Also auf der einen Seite haben wir dieses Phänomen, auf der anderen Seite haben wir die wirtschaftliche Flaute. haben wir die Herausforderung aus all den Krisen, denen sich Organisationen gegenüberstehen. Und eigentlich ist ja sowas wie zurück ins Office, Stellenabbau und all das wird aufgerufen. So, wie balancieren wir dazwischen? Ja, und was wir hierfür brauchen, sind einfach gute, engagierte Leute. Wir brauchen nichtsdestotrotz Menschen, die die Extrameile gehen. Und das meine ich gar nicht in Zeit, sondern in Engagement, in Ideen, in wie gehen wir denn trotzdem voran und wie schaffen wir das hier raus? Diese Leute brauchen wir. Das heißt, das Thema Attraktivität im Sinne von, ich habe hier gute Leute und ich gebe ihnen die Chance und ich halte sie bei mir, ist meiner Meinung nach wieder ganz weit auf der strategischen Agenda, sollte sie wieder ganz weit oben sein, gerade für HR, weil sie sich eben strategisch sehr, sehr gut positionieren kann mit dem Thema. Und die Organisationen, paar mit denen ich eben auch arbeite, haben das sogar auf wirklich so ein strategisches Ziel ausgerufen für ihr Unternehmen, die das erkannt haben, wie relevant das Thema ist, Talents zu rekrutieren, zu halten, weiterzuentwickeln, weil wir eben aus dem Spagat irgendwie kommen. Und genau das ist Attraktivität, wo Leute kommen, nicht weil sie arbeiten müssen, sondern weil sie dort arbeiten wollen und weil sie was gestalten wollen. Und das tue ich nur, wenn ich gebunden bin und wenn ich Lust darauf habe und an irgendwas glaube, was dieses Unternehmen treibt. Und das, glaube ich, ist unglaublich strategisch, gerade jetzt relevant, auch wenn man es nicht damit verbinden will, weil wir ja so viele andere Themen gerade zu tun haben.
Naja, also bei den ZuhörerInnen dieses Podcasts, glaube ich, es trifft das auf offene Ohren. Mhm. Die werden wahrscheinlich sagen, ja klar, das ist so. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir jetzt im dritten Jahr Rezession sind, der Ausblick immer noch höchst volatil ist, also vielleicht ein Ünzchen besser als vor 2-3 Monaten, ne? Also wenn ich an verschiedene Studien denke. Und gleichzeitig ist auch die Frage, wie lange hält man das durch? Wie lang geht das eigentlich? Und ich habe schon das Gefühl, dass die Organisation anders als bei den beiden Grund- oder drei großen Krisen vorher, nämlich Corona, Wirtschaftskrise, dann 2008, 2009 und das Platzen der New Economy Bubble, schon anders agieren. Also schon wirklich ein bisschen vorsichtiger sind, auch wenn wir viel von Entlassungswellen lesen, ganz so krass, wie das damals war, also wirklich Full Stop, alle Leute raus, ja. So agieren die meisten Unternehmen heute nicht. Wenn man jetzt auf das Thema Arbeitgeberattraktivität kommt, da ist da auch durchaus eine Challenge, ne? Also die Corporate Brand determiniert ja durchaus relativ stark auch die Employer Brand. Die kann ja gar nicht komplett losgelöst funktionieren. Und gleichzeitig machst du vielleicht auf Corporate-Seite manchmal Dinge, wo es schwierig ist, den Eingang mit der Employer-Brand herzustellen. Also das würde mich mal aus einer Markenperspektive interessieren. Vielleicht, Rea, kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, wie du das eigentlich siehst und einschätzt?
Sehr, sehr gerne. Und zu dem Thema, welches du gerade angesprochen hast mit den Krisen und was auch Unternehmen daraus gelernt haben, gerade Corona, da kommen wir später definitiv, glaube ich, auch noch einmal zu, weil das eine ganz, ganz spannende Lernkurve ist, nämlich auch, was man im Nachgang gelernt hat, welche Unternehmen sind denn nämlich gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen und wie korrespondiert das mit der Employer Brand? Und das sind spannende Ergebnisse. Zu der Frage, die du gestellt hast, ja, wir können Employer Brand, und auch das ist ein Learning, das setzt sich schon immer mehr durch. Das möchte ich gar nicht negieren. Ne? Es ist nicht so, dass wir wie vor 10 Jahren hier in so einem Raum sprechen, bei denen noch nichts resoniert. Sondern, dass Employer Brand nicht isoliert betrachtet werden kann, ist im Prinzip langsam Common Sense. Es ist aber natürlich immer noch eine Schwierigkeit, das dann umzusetzen. Das eine ist, das rhetorisch auch zu erfassen, und was anderes ist, umzusetzen. Und erst in Wechselwirkung mit einer Corporate Brand wird die Employer Brand überhaupt zu diesem wirkmächtigen Werkzeug. Also es ist immer eine Wechselwirkung mit der Corporate Brand. Wir haben zwar verschiedene Zielgruppen, wobei es auch hier Schnittmengen gibt. Aber wir haben die gleiche Basis. Es sind diese identitätsstiftenden Elemente, wie der Purpose, die Werte, die Corporate Story. Das muss eins sein, damit wir sprachfähig sind, überhaupt als Employer Brand, aber auch als Corporate Brand. Denn die sind, beeinflussen sich ganz, ganz stark gegenseitig. Das sind unglaubliche Spillover-Effekte und Synergien, die durch eine abgestimmte, kohärente und konsistente Kommunikation und strategisch aufbereitete Kommunikation erzielt werden können. Wenn es nicht passt, und das passiert auch immer wieder, dann entsteht so eine Art Vertrauensbruch. Der Harvard Business Review hat das mal diesen Brand Authenticity Gap, das ist ein ganz großartiges Wort, haben sie mal so genannt. Also es ist wirklich ein Vertrauensbruch. Man kann sich das vorstellen wie in einer Beziehung, ne? Wenn das nicht klappt, wenn man da enttäuscht wird, dann ist es auch ganz schwer, das wieder zu kitten einfach. Und wie auch in einer Beziehung ist es so, dass die Corporate Brand und die Employer Brand in einem Dialog sind. Das heißt, sie müssen miteinander sprechen können. Dafür braucht es eine gemeinsame Basis. Also eine starke Employer Brand basiert eben auf dem Purpose und übersetzt diesen Purpose in eine glaubwürdige Employer Brand, die nicht generisch ist. Und daraus entsteht ein glaubwürdiges Gesamtbild. Und wenn diese beiden Marken miteinander verzahnt sind, und dann kann das Unternehmen eben nicht nur Talente gewinnen, sondern sie schaffen Bindung, sie schaffen Stolz und Markenstärke von innen heraus, also für die Gesamtmarke. Und das ist eine extrem starke Position.
Absolut. Da steckt schon drin, dass man die Dinge eigentlich sehr holistisch sich anschauen muss, ne? Also ich erlebe das ja manchmal zunehmend weniger, muss ich gestehen, aber so in der Vergangenheit war das schon sehr oft, dass HR ganz stolz war, dass man jetzt ein Projekt machen konnte, Employer Brand, und man ist mal losgewuselt, sag ich mal so, ne? Und hat überlegt, okay, wofür stehen wir, und hat aber nicht das Unternehmen als Ganzes unbedingt betrachtet, sondern vielleicht sehr stark nur aus HR herausgedacht. Gefährlich, meiner Meinung nach.
Ja, das war so ein Projektgedanke, ne? Also
genau.
Wir hatten immer, das war das Projekt Employer Brand, aber dass das noch was mit anderen Gewerken, also einmal, das ist nicht nur isoliert als Projekt, sondern auch mit anderen Gewerken noch was zu tun hat, intern. Also diese ganze Multidimensionalität auf mehreren Ebenen, das kommt jetzt langsam wieder richtig in Gang.
Ja, wenn man da so drauf schaut, also eher ganzheitlich guckt, dann ist natürlich relativ klar, dass man das, was da ist an Kultur, gar nicht unberücksichtigt lassen kann. Ne? Also man kann Kultur sicherlich auch verändern, aber wenn man anfängt, irgendwie darüber nachzudenken, der Employer Brand zu entwickeln, ohne die interne Kultur zu hinterfragen, sich anzuschauen, rauszudestillieren, was sind jetzt wirklich die relevanten Punkte, die vielleicht auch längerfristig eine Gültigkeit haben als Einzeleffekte, die vielleicht für eine Zeit lang mal relevant sind, dann ist es ein bisschen kurz gesprungen. Sefta, wie siehst du das?
Ja, total. Und das ist ja genau da, wo auch unsere Diskussion immer anfangen, wo wir auch in den Austausch und Dialog gekommen sind, weil wir eben auch genau dieses Holistische sehen, dass es auch dort um eine Entwicklung geht und dass wir eigentlich über diese Phase von, wir hängen irgendwie schöne bunte Plakate irgendwo auf und hoffen, dass das uns irgendjemand abkauft. Ich glaube, darüber sind wir hinaus. Ja, und dass wir darüber sprechen, wirklich zu schauen, oder die Frage, die ich dann stelle, ist, schau mal wirklich in deine Organisation und hinterfrag mal, welche Werte oder welche Kultur wird durch die Systeme in der Organisation gestärkt. Ja, also mach keine Appelle, sondern schau dir einfach mal die Organisation an. Also man kann auf der einen Seite nicht sagen, hier, du bist mit deinen Ideen hier willkommen, sei innovationstreibend, und auf der anderen Seite hat man eine total starre Hierarchie. Ja, das klappt nicht. Man kann nicht irgendwie ausrufen, mutig voran und treib deine Entwicklung. Wir wollen dich fördern, und man hat keine wirklichen Entwicklungspfade oder Feedbacksysteme, die ganzheitlich sind. Und daher denke ich, ist das ein ganz wesentlicher Teil, sich da auch einfach ehrlich zu machen und ohne diese Wertung von gut und schlecht, sondern einfach nur sich anzuschauen, weil jedes System trägt eine Kultur oder vermittelt bestimmte Werte. Und die schauen wir uns eigentlich zu selten an und hinterfragen die auch zu selten. Und das sind aber so teilweise kleinere Veränderungen, die ganz wesentlich Auswirkungen haben darauf, wie ich die Organisation wahrnehme, wie ich in den Austausch komme. Und von daher ist das quasi das Fundament sozusagen oder die Basis, um dann auch tatsächlich eine Entwicklung zu machen und dann auch nach außen weniger als Werbung, sondern eher für dieses, wofür stehen wir hier eigentlich? Also das, was wir eigentlich von unseren Bewerbern erwarten, wenn sie vor uns sitzen. Ja, dann fragen wir auch, hey, was hast du erlebt? Wofür stehst du? Wofür brennst du? Und das muss auch ein Unternehmen beantworten können. Ja, und das auch irgendwie vorzeigen können und nicht nur sagen und Bilder, sondern auch in ihren Systemen leben können. Und das ist, glaube ich, ein großer Irrglaube von Kultur. Also, dass das etwas ist, was man sich sagt, sondern Kultur ist etwas, was in der Struktur, in den Strategien, in den Systemen der Organisation verankert ist. Und da hoffe ich, da so ein paar Impulse mal zu geben und ganz einfach nur ehrlich in die Diskussion zu kommen und auch hier nicht zu unterschätzen, dass wenn wir die Leute dann an Bord haben, dass die nicht nach 1-2 Jahren gehen, weil das erleben wir leider sehr, sehr viel in den Unternehmen.
Ja, das hängt sicherlich auch ein bisschen von der Zielgruppe ab, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen, weil es gibt ja Organisationen, die auch so gebaut sind, dass es systemimmanent ist, dass Leute auch schnell wieder gehen. Ich denke an die Beratungshäuser oder so. Aber wenn man mal auf, in Anführungsstrichen, normale Unternehmen geht, würde ich dir vollkommen recht geben. Rea, wie ist das vor dem Hintergrund dessen, was Sef da gerade gesagt hat? Welche Elemente aus dem Inneren von Organisationen schaut ihr euch dann eigentlich konkret an? Also damit eben Employer Branding nicht nur eine Fassade ist, sondern authentisch nach außen dargestellt werden kann. Und wie definiert ihr dann eigentlich auch den Erfolg des Ganzen?
Ich finde gerade die letzte Frage ist nochmal enorm wichtig. Ich gehe kurz vorher auf den ersten Teil ein, mache das aber mal ein bisschen schneller. Denn was ganz, ganz wichtig ist an dem, auch was Sef da gesagt hat, ist, dass es klar wird, dass wir nichts erfinden müssen. Ne? Das heißt, wir machen, und das machen wir auch in unserer Agentur und mit den tollen Mitarbeitenden, wir machen sogenannte Deep Dives. Wir gehen tief rein. Das alles basiert wirklich auf einem Zuhören, Verstehen, Einbeziehen, Analysieren und Verdichten dann von formellen und informellen Elementen, die wir vor Ort finden. Spannend ist, dass die Idee ist, dass wir so eine Art, vielleicht können wir sagen, Cultural Code knacken wollen. Jeder hat eine Kultur und deshalb ist es auch spannend für Mittelständler. Da ist überall was. Während große Unternehmen natürlich häufig noch eine Marke haben, mit der sie strahlen können, ist es häufig das Distinktionsmerkmal eines Mittelständlers, die Kultur, die Einzigartigkeit, und die ist da. Ob wir jetzt sagen, wir sind wie Archäologen und gehen wirklich da so auf die Recherche und versuchen genau das herauszufinden, aber das machen wir. Und dann haben wir diese verschiedenen Elemente, lass es 6 Elemente sein. Natürlich haben wir immer ein Purpose, die Werte und die Identität auf der einen Seite, ne, die wahnsinnig wichtig sind. Das sind die sehr, immer stärker wird auch so ein Purpose als Entscheidungskriterium, oder ist es immer noch so? Das zeigen bis heute die Umfragen auch von McKinsey. Dann ist aber das stärkste Fundament eines Employer Brandings auch immer die Employer Experience. Wie gesagt, diese gelebte Kultur, die wir herausgearbeitet haben. Dazu zählen dann auch die Mitarbeiterstimmen, das Feedback. Ganz, ganz wesentlich ist die Führung, denn wir wissen, dass 70% des Mitarbeiterengagements und der Bindung abhängig ist, laut Gallup, von den Führungskräften. Das heißt, hier das Invest und hier sich das anzuschauen, wahnsinnig wichtig. Und dann gibt es natürlich andere Faktoren und Elemente, wie eben die von Sef da eben auch angesprochenen Karrierewege, Entwicklungsangebote. Welche anderen Rahmenbedingungen und welches Arbeitsumfeld finden wir vor, um eben darauf aufbauen, dann zu schauen, okay, was können wir daraus machen, dass diese Analyse, also dann wirklich in die Analyse zu gehen und daraus dann eine ganz klare, kohärente EVP abzuleiten, die, und das ist jetzt ganz wichtig, eine klare Identität hat und vor allem Identifikationspotenzial bietet. Da kommen wir dann nämlich auf diesen anderen Punkt. Und das ist so, also Employer Branding ist kein Selbstzweck, sondern enorm wichtig ist es, es geht darum, Wirkung zu erzielen. Und zwar Wirkung auf die Wahrnehmung, auf das Verhalten, auf die Beziehung zwischen den Mitarbeitenden, den Talenten, Partnern und Organisationen. Das ist auch wieder so ein multidimensionales Gefüge. Und für uns, also es gibt dann natürlich nochmal jetzt, ich kann es nochmal differenzieren, aber einfach für uns ist es das größte Kompliment, wenn Mitarbeitende oder Mitarbeiter das Angebot quasi annehmen, was wir mit einer Arbeitgeberidentität bieten, nämlich dieses Identifikationspotenzial. Und dann zu sagen, okay, das ist anschlussfähig und ich gehe so eine emotionale Bindung ein. Das ist das größte Kompliment, was man machen kann, wenn man eine Employer Brand aufgebaut hat und in den Employer Branding Prozess eingestiegen ist.
Zurück nochmal zu dieser Definitionsfrage von Erfolg. Ist es das dann schon? Oder würdest du sagen, naja, am Ende kann man den Erfolg einer Employer Brand auch noch anders messen?
Na, selbstverständlich gibt es die klassischen KPIs. Es gibt natürlich, ne, es gibt die externe Wahrnehmung, wie das Image, die Bekanntheit, das sind klar, oder die internen Prozess-KPIs, die dann darauf abspielen, okay, wie ist der Cultural Fit, wie viel Bewerbung habe ich, ne? Einmal, wie hoch ist die Anzahl der Bewerbungen, wie ist aber auch die Qualität, haben wir die Marke so aufgebaut und den Prozess so gesteuert, dass der Cultural Fit möglichst möglich ist, wie ist Time to Hire, dann haben wir neben dieser externen und der Prozessebene, dann natürlich noch die interne Ebene. Wie ist denn da die Kultur? Wie ist die Mitarbeiterbindung? Wie ist die Fluktuation? Wie ist die Krankheitsquote? All das sind natürlich dann nochmal genau diese, ja, stärker quantifizierbaren KPIs.
Danke. Fand ich gut, dass du das noch ergänzt hast. Aber wir gehen jetzt trotzdem in den vermeintlich soften Bereich zurück, weil ich den auch mega spannend finde und selber denke, so soft ist der gar nicht, aber we'll see. Die Frage wäre so die Leitfrage, wie wird Unternehmenskultur eigentlich greifbar? Und Kultur ist für viele oft so ein schwer einzuordnender Begriff. Das merke ich immer mal wieder, vor allen Dingen, wenn du mit CFOs sprichst, also mit Leuten, die eher Zahlen, Daten, Fakten basiert sind, dann geht das schnell in so eine Richtung, ja, wenig greifbar, wenig fassbar. Sifter, wie gelingt es euch, Unternehmenskultur eigentlich in Organisationen sichtbar und wirksam zu machen? Also das ist vielleicht so die, die erst so ein bisschen skeptisch sind, dann sagen, wow, ja, das ist wirklich eigentlich der absolute Differenzierungsfaktor.
Ja, total. Und genau so ist auch so eine typische, dass man entweder solche Leute hat, die da denken, ja, das ist es genau, damit müssen wir uns Tag ein, Tag aus beschäftigen. Andere, die da meinen, hey, einfach die Sachen machen und gut ist, ja. Aber ich habe insgesamt das Gefühl, dass, wenn ich mit Organisationen spreche, vor allen Dingen auf Führungsebene, dass das sehr viele schon sehr verstanden haben, wie stark das wirkt. Also das, was uns Studien und alles möglich die letzten Jahre ja schon immer um die Ohren geworfen haben. Ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang mit Corona oder irgendwas steht, aber in den letzten Jahren habe ich schon das Gefühl, dass da eine sehr hohe Sensibilität drauf gekommen ist, zu sagen, the things we do around here. Ja, also die Dinge, wie wir kommunizieren. Also nicht nur das Was, sondern das Wie daneben zu stellen. Und wie wichtig das geworden ist. Da habe ich schon das Gefühl, da haben viele eine Sensibilisierung für bekommen. Und ich glaube, gerade in diesen volatilen Zeiten, wo wir dieses Was, wo sich das so ganz schnell ändert, ja, wo wir Job Description, woran wir arbeiten, wir müssen da so viel agiler sein. Wir können kaum mehr Strategien für in 2 Jahren machen. Ja, gerade mit dieser verrückten KI-Entwicklung gerade. Who knows, ja, also wo werden wir da stehen? Das heißt, wir brauchen umso mehr das Wie. Also wir brauchen umso mehr die Kultur, die uns da Orientierung, Stabilität gibt, die die Leute so einen Rahmen setzt und auch ein Stück weit Sicherheit gibt, weil das andere tut es nicht mehr. Dafür ist die Welt zu volatil geworden. Und da habe ich das Gefühl, dass da dieses Gefühl hat sich noch mehr gestärkt und dass das wichtig ist und dass wir irgendwie etwas falsch gemacht haben, da komme ich auf deine Gallup-Studie zu, weil das ist ja eine, die auch viele kennen und viele auch mal durchgucken. Und ich war in diesem Jahr ein bisschen geschockt mal wieder, weil ein Wert ist dann doch hängen geblieben. Und das ist diese, wie viele Menschen emotional gebunden sind an ihren Arbeitgeber. Und das sind 9% in Deutschland. Also ich fand das schon extrem wenig, wo ich sage, ja, das ist vielleicht auch so ein Ausmaß im Sinne von, schaffen wir es dann auch da eine Bindung, eine Identität zu bauen oder woran liegt das auch? Ja, also wie wichtig das ist, aber auf der anderen Seite fangen wir an den richtigen Dingen an. Also ist uns das bewusst, wie sehr das drauf wirkt? So.
Ich finde den Punkt so interessant. Ich will jetzt auch nicht den Podcast sprengen, aber das Potenzial, die Diskussion in eine ganz andere Richtung zu lenken, wäre jetzt da. Ich wage mal eine steile These, daran sind nicht immer nur die Arbeitgeber schuld. Also du musst auch selbst in dir das Bedürfnis haben, dich zu irgendwas committen zu wollen. Und ich habe das Gefühl, aber ich lasse es dann auch bei dem Satz gerne stehen, dass wir gesellschaftlich unterwegs sind in eine Richtung, wo keiner mehr Bock auf Commitment hat. Und das spiegelt sich in diesen Zahlen halt auch. Das gesagt habend, will ich trotzdem sagen, dass es sich sehr lohnt, wenn Arbeitgeber halt die extra Meile gehen und sich damit auseinandersetzen und sich Gedanken machen um ihr Warum, aber auch das Was und vor allen Dingen das Wie. Aber du wolltest gerade was sagen.
Genau, aber genau dazu. Und vielleicht müssen wir das Ziel verändern. Vielleicht muss nicht mehr das Ziel sein, die Leute unbedingt komme, was wolle, zu binden, weil daran scheitern wir ja gerade eh. Das wollte ich damit ausdrücken.
Ja.
Ja. Vielleicht muss das Ziel eher sein, die Menschen in ihrer Rolle, wie sie gerade sind, zur Wirkung zu bringen. Und das eben an ganz unterschiedlichen Arbeitsmodellen, die wir eh brauchen werden. Ja. Und da auch ein bisschen flexibler zu sein, wie was wir dort, wir hatten ja gerade über Erfolg gesprochen, was wir dort auch an Erfolg meinen. Und ich glaube, dieses Leute für immer halten, glaube ich nicht, sondern wirklich dieses Thema von, wir schaffen Menschen, die sich wirklich einbringen können und die, also die mit Schnelligkeit und Agilität hier wirksam sind. Und das würde mich mal interessieren zu sagen, also wo schaffen wir diese Wirksamkeit tatsächlich und wo schaffen wir das in Organisationen, wo wir ja wirklich so hochgebildete Menschen haben mittlerweile in komplexen Prozessen, das auch tatsächlich nach vorne zu bringen. Und das sind ja auch genau die erfolgreichen Organisationen, die durch Transformation besonders gut durchkommen, weil wir eben Menschen mit bestimmten Skillset und Mindsets haben, die eben schon beweglich sind, die eine gewisse Resilienz mitbringen. Und das ist ja nachher genau das, was eine Kultur ja auch tun kann. Ja, was einen Rahmen zu schaffen, wo genau das möglich ist. Ja, also wenn ich an meine Organisation denke, mit denen ich arbeite, genau sowas zu bauen. Also zu sagen, wie schaffen wir hier selbstorganisiertere Teams zu bauen? Ja, die nicht alles an die Hierarchie bünden, sondern Entscheidungen dort treffen, wo sie gerade in der Fachlichkeit sind und sich trauen. Ja, wie schaffen wir das, Teams zu befähigen, eigenständig schneller und agiler zu arbeiten, mit einer höheren Autonomie, mehr in den Austausch zu kommen, also auch von sich aus, dass es gar nicht so viel Struktur drumherum braucht, weil ich glaube, die haben wir in Organisationen, sondern eher wieder in die Verantwortung zu gehen, in das, was Teams wirklich braucht.
Dem kann ich ganz viel abgewinnen. Schade, dass wir jetzt hier nicht sozusagen mal rechts oder links abbiegen können. Das können wir gerne nochmal vertiefen, weil ich glaube halt, dass du als Organisation, auch als Führung irgendwo eine Möglichkeit vorgeben musst, wo du dich als Mensch, als Mitarbeiterin so einbringen kannst. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, du musst es auch tun und wollen. Das heißt, du musst dann auch aktiv werden und dich einbringen und du musst anstrengend sein und musst deine Sichtweisen vertreten. Das ist die andere Seite der Medaille. Aber
definitiv ist aber die Hol- und Bringschuld, wobei ich da auch ganz kurz sagen würde, dass ich das nicht so sehe, dass wir das Ziel der Bindung aufgeben sollten. Denn selbst bei dem, Sefta, was du gesagt hast, wäre die Konsequenz nämlich im Erfolgsfall die Bindung. Weil wenn man es nämlich schafft, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Leute, wie gesagt, Bringschuld, Holschuld, it's a balance, die Leute florieren können, genau diese Art von Selbstwirksamkeit spüren können und nach vorne kommen, dann hast du die Bindung per se.
Das ist genau der Punkt, sehe ich genauso.
Dann willst du nicht weg.
Übers Tun. Ja, also über das Erleben, über das Tun, ja, und nicht über Arbeitsmodelle oder sonst was, sondern über das reale operative Arbeiten von Menschen in ihren Teams und das zu verbessern und das zu verändern.
Deswegen schaffen wir mit einer Kultur ein Umfeld, aber wir dürfen das Individuum quasi als das ist ja letzten Endes haben wir es immer noch mit Menschen zu tun. Ich will kein sagen, es ist kein freies Radikal, aber wir können das Umfeld gestalten, aber trotzdem bedarf es immer noch des Menschen, der mitmachen will, der genau das, und ich sehe da auch einen Rückgang, oder beziehungsweise von mir kann ich das nicht sagen, aber ich spüre das auch bei Bewerbungen oder so, dass diese Art von krassem Engagement für eine Sache und den Willen, sich zu binden und was mit nach vorne zu bringen, den sehe ich nicht mehr oder höre und sehe und erlebe ich nicht mehr so häufig, wie ich das vielleicht früher noch gefühlt habe.
Das geht mir auch so. Und ihr habt ja eben schon ein, zweimal die Analogie zur Partnerschaft unter Menschen gebracht. Mhm. Dazu gehört auch ein Commitment. Und das ist nicht alles immer toll und alles immer einfach. Und da muss man vielleicht auch mal sagen, ja, trotzdem fühle ich mich jetzt verpflichtet und gehe mal durchs Tal der Tränen durch. Irgendwo hat jeder so seine persönliche Grenze. Das ist auch in Ordnung, dann eine Entscheidung zu treffen natürlich. Aber ich habe oft das Gefühl, dass Leute viel zu früh die Flinte ins Korn schmeißen und einfach also zu wenig resilient sind und zu wenig beharrlich ihren Weg verfolgen und auch mal versuchen, Widerstände zu überwinden. Zu unserem Thema zurück, wenn man jetzt dieses Kulturthema nach außen trägt, also ich glaube, was wir alle nicht mehr sehen, hören, denken können, sind Benefits und Obstkörbe. Ich meine, das ist auch anachronistisch eigentlich, aber was muss dann nach außen eigentlich gespielt werden, damit dieses glaubwürdige Bild, über das wir gerade sprechen, überhaupt entstehen kann bei den RezipientInnen?
Also ich mache das mal ein bisschen kurz. Also ich antworte da jetzt auch mal rasch drauf. Denn es ist im Prinzip das, was wir vorher gesagt haben, zusammengefasst. Und das kann ich einfach auch zusammenfassen, vielleicht in auch in 3 Steps. Vorher nochmal ganz kurz das Statement, was man nicht häufig genug sagen kann, es ist wirklich der Cultural Code, die Identifikation der kulturellen Einzigartigkeit, die wir nach außen transportieren können, die wir vorher ja gefasst haben in einer EVP, ne, in Kombination, also abgeleitet aus dem Purpose. Wie gesagt, das ganze Thema, was man auch immer hört, konsistent und kohärent, das wissen wir inzwischen ja auch alle. Und dann können wir sagen, okay, wie können wir es denn weitermachen? Dann bin ich ein großer Fan zu sagen, was wir natürlich brauchen, da sind wir wieder beim Thema Identität und auch Beziehung. Wir brauchen einen Anker und möchten ein klares Angebot machen. Und das machen wir damit, dass wir gesagt haben, wir haben diese EVP. Diese EVP zeigt im besten Falle eine klare Haltung und spiegelt bereits eine klare Identität. Das bedeutet nämlich auch hier wieder, aha, da ist etwas, da kann ich mich mit identifizieren. Stichwort Wertekongruenz. Ein ganz spannendes, übrigens noch unterbelichtetes Forschungsthema, was man auch nochmal angehen könnte. Nämlich die Wertekongruenz im Employer Branding. Ne? Inwieweit wirkt sich das denn aus? Also man hat Anleihen, man nimmt Anleihen aus verschiedenen anderen wissenschaftlichen Bereichen. Dass das natürlich ganz, ganz, ganz stark auf mich wirkt, weil wir hier auch eine Beziehung eingehen. Das heißt, die Identitätsstiftung. Dann bei dem, das ist nochmal ein Schritt zurück, aber zu sagen, wir brauchen wirklich auch den Mut zur Abgrenzung, ne? Lieber klar und kantig als irgendwie gefällig und generisch. Und dann haben wir hier so ein Cultural Fit über die Werte, über den Purpose. So. Dann das zweite ist das Ganze, quasi, zweite ist so Feeling Check. Das heißt, da haben wir die ganze Nummer mit dem Feeling. Wie machen wir es erlebbar? Das ist Erfahrung, Storytelling, die diese Kultur widerspiegeln, ne? Das sind Mitarbeiter-Stories. Das ist dann ganzes unter dem Begriff Social Proof auch zu fassen. Man sagt immer, show it, don't tell it. Und hier ganz stark auch auf diese Leadership als Kulturträger einzugehen. So, das ist enorm wichtig, Dreh- und Angelpunkt. Und last but not least, muss ich wieder sagen, das ist der Boost in der Kommunikation, One-Brand-Ansatz und auch mit einer Sprache zu sprechen. Das heißt, das Ganze wieder eingebettet in die Gesamtstrategie, One-Brand, das heißt, die Schlagkraft, der Impact, den wir erzeugen können, wenn wir One-Tone-of-Voice haben, ne, Corporate-Brand, meinetwegen auch Product-Brand und Employer-Brand zusammen ein Narrativ erzählen, ganz klar, kohärent, eine hohe Wiedererkennbarkeit, ein hohes Vertrauen, das ist Cultural Signaling, das sind Symbole, Sprachen, Rituale in der Kommunikation, die eine tolle Verbindung und Beziehung schaffen. Und dann haben wir gewonnen.
Alright. Komm schon fast zum Schluss unseres Gespräches hier, aber 1-2 Fragen habe ich noch. Und zwar, ich glaube, das interessiert auch viele. Was ist denn eurer Meinung nach das meist unterschätzte Element von Arbeitgeberattraktivität? Kurze Antwort, aber von jeder von euch bitte. Sefta, willst du anfangen?
Ja, gerne. Darf ich 2 Sachen sagen? Ich sage es ja auch nur ganz, ganz kurz. Ja,
natürlich.
Ich glaube, eine, genau. Ich sage 2 ganz kurze Sachen. Ich glaube, was total unterschätzt ist, ist dieses ganze Thema von Co-Creation. Also dieses Mitgestalten. Also nicht feedbacken, sondern wirklich mit Verantwortung Dinge aktiv mitverändern, mitgestalten können. Ich glaube, das wird total unterschätzt, wie sehr wir das brauchen und das auch geben müssen, um Leute auch zu binden und dass es auch attraktiv ist, da zu machen, weil ich etwas bewirken kann und diese Selbstwirksamkeit gibt ganz viel. Und das Zweite, was ich sagen würde, und das Wort liebe ich einfach, weil ich es letztens gelesen habe, das ist dieses Micro-Fairness. Also, dass wir weniger diese große Kulturinitiativen auf Postern und sonst was brauchen, sondern dieses Day-to-Day, wie kommuniziere ich im Meeting? Antworte ich dir im Chat? Wie, also dieses Micro-Fairness, da haben wir ein ganz gutes Gefühl für. Und das sind unsere Antennen. Und die gehen für sowas auf. Und dass wir das, ich glaube, das ist total unterschätzt. Aber das können wir auch meist nicht fassen. Aber das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, dass das total unterschätzt wird und dass wir das nicht so gut greifen können.
Danke dir, Rhea.
Ja, ich glaube, bei mir sind es eher gerade, wenn ich nochmal überlege, ich revidiere gerade etwas, was ich mir irgendwie überlegt habe, denn für mich ist es nicht kein Element, sondern nach wie vor, dass vielen nicht klar ist, dass Employer Branding immer geschieht. Und wir uns im Prinzip als Unternehmen nur entscheiden können, ob wir es aktiv beeinflussen, die kommunikativ beeinflussen, uns positionieren oder es geschehen lassen. Und das Zweite ist, wie gesagt, nicht unterschätztes Element, aber es ist diese Wirkung. Es ist nicht klar, was für ein scharfes Schwert wir mit der Employer Brand haben. Denn wir müssen weg von dem eindimensionalen Denken, wenn es um Employer Brand geht, sowohl in den Bereichen, das heißt Aufbau, Pflege, aber eben auch in der Wirkung, denn es ist multidimensional. Die Employer Brand, das Employer Branding hat Systemeffekte, ganz, ganz ehrlich. Es ist kein HR-Tool oder so, sondern das ist ein strategischer Organisationshebel, wenn es gut gemacht ist, ne? Wenn es mit der Unternehmensmarke anschlussfähig ist, mit der Unternehmensmarke zum Leadership-Anspruch passt und zur Produktstrategie etc. Dann haben wir Systemeffekte, also wirklich auf der gesamten Ebene, in der Kultur, in der Kommunikation, in der Talentqualität, in der Identität, aber auch in Change- und Transformationsprozessen und in der Markenwahrnehmung insgesamt. Und das ist unterbelichtet, leider immer noch.
Okay. Wenn wir zum Abschluss vielleicht nochmal ein bisschen sehr praxisorientiert mal fragen, wenn ihr 3 Tipps geben könntet, den Zuhörenden hier, ne, in Bezug auf Employer Branding, was würdet ihr dann sagen?
Ich starte mal mit, das liebe ich ja, solche Kategorien. Schnelle 3 Tipps für dich. Ich würde sagen, wirklich fangen im Inneren an, Bewusstsein dafür schaffen, was die Identität ist, wofür man wirklich steht, was sozusagen die Organisation auch wirklich in ihren Strukturen ausmacht. Also das auch, ich meine damit auch wirklich diese ehrliche Auseinandersetzung damit und in diesen Dialog auch einfach im Unternehmen kommen. Weiter, ich glaube, ich habe das am Anfang nur betont, aber das ist mir wirklich wichtig, das wirklich strategisch zu sehen. Also es ist nicht ein HR-Thema, es ist ein Unternehmenserfolgsthema. Und daher würde ich immer sagen, es ist gut daran, wirklich eine Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding als ein strategisches Unternehmensthema zu sehen und genau dort aufzuhängen und nicht HR damit allein zu lassen, sondern jeder Führungskraft zu sagen, daran wirkst du mit. Also die Attraktivität der Mitarbeiter, die das erleben, hängt maßgeblich von deiner Führungskraft ja auch ab. Und das so zu positionieren und so zu gestalten, das wäre so noch ein Thema. Und ich glaube, mein drittes ist wirklich, sich mit der Zielgruppe auseinandersetzen und Fokus setzen. Also nicht verzetteln. Ja, wir können in einer Welt, wo wir 100 Dinge machen können, ist es so schwer, genau die eine Sache zu finden, die richtig ist. Aber es lohnt sich. Ja, also lieber eine Sache richtig machen und sich total fokussieren und in Verbindung mit der Zielgruppe stehen, sich vernetzen, wie jetzt beim Festival ja auch, ja, also die Leute suchen, sich austauschen und dann deinen Fokus finden und damit richtig und da 100% reingeben, statt überall so ein bisschen reinzugeben. Das wäre so 3 schnelle Tipps.
Danke dir, Sefta. Lea, was sind deine 3 Tipps?
Vielen Dank erstmal, Julius Hefter. Das nehme ich mir auch nochmal wieder zu Herzen, muss ich sagen. Und ich überlege gerade, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es 3 sind dann letztlich, aber das sind Dinge, die auch gerade bei unseren Kunden immer wieder aufkommen, beziehungsweise Fragen und auch Empfehlungen, die wir dann immer wieder aufsprechen. Das ist einmal gleich von vornherein klarzustellen, Employer Branding ist eine Identitätsaufgabe und ist Beziehungsarbeit. Und zwar eine kontinuierliche Beziehungsarbeit. Das ist echt ein Marathon. Ich laufe Marathon, ich weiß das. Das ist anstrengend. Aber man hat ein Ziel vor Augen. Und es ist, was es wirklich ist, es ist auch kontinuierlich. Ne? Und da muss man auch mal auf, was bedeutet das? Und da einen guten Partner an der Seite zu haben, ist viel wert. Das zweite ist, Leute, die CEOs, die sind echt wichtig. Die CEOs müssen mit ins Boot geholt werden. Die müssen verstehen, was bedeutet das, was wir da machen und was bringt es denen? Was bringt es denen, ganz ehrlich, ganz hands-on zu sagen, wir machen das und das, das sind die klaren Wirkungen und damit kannst du auch führen, gestalten. Das ist wertvoll für dich. Das dritte, das schließt daran so ein bisschen an, denn gutes Employer Branding, hier komme ich auf mein Lieblingsthema der Wirkung zurück, motiviert nicht nur, sondern es vereinfacht wirklich Entscheidungen. Das auf ganz vielen Ebenen. Ne? Wenn man eine gute Employer Brand hat, dann macht es Bewerbung und gibt Orientierung. Das ist einfach, das ist relevant, das ist anschlussfähig, easy to go. Wir können diese emotionalen Trigger und die sozialen Beweise, die ich vorhin schon angesprochen habe, nutzen und haben sofort so eine Beziehung und so ein Connect. Und da schließt sich immer die Frage an, was soll die Zielgruppe tun und was hindert die daran und wie können wir das denn möglichst schnell und wie können wir da die Hürden senken? So, und vielleicht ein abschließender Satz, das hat mir ein Bekannter letztens noch gesagt, letzten Endes ist es doch so, ähnlich wie bei Menschen, dass Employer Branding das ist, was tatsächlich die Mitarbeitenden über euch sagen, wenn ihr nämlich nicht mehr im Raum seid.
Das ist ein
guter Satz.
Guter Satz und auch ein mega Schlusswort. Ich danke euch ganz herzlich. Wer jetzt denkt, hey, die Sefta und die Rea, interessante Frauen, was die so zu erzählen haben. Natürlich werde ich eure LinkedIn-Profile in den Shownotes verlinken, auch eure jeweiligen Unternehmen. Also, wer hier zuhört, kann sehr gerne Kontakt aufnehmen. Ich sage an der Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Vielleicht setzen wir das Gespräch irgendwann mal fort.
Ja,
ich hätte an zwei, drei Stellen gedacht, daraus kannst du jetzt einen eigenen Podcast machen. Also danke euch dafür.
Vielen Dank dir, Gero.
Dankeschön.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.